Ein herzliches Willkommen zu dieser Lebenshilfesendung, sagt Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir wollen in der kommenden Stunde sehen, wie wir mit Kindern über Sexualität sprechen können. Das ist ein kniffliges Thema für viele Eltern. Wir wissen zwar, dass das Thema im Umfeld unserer Kinder vorkommt oder vielleicht auch über die Maßen präsent ist, in der Schule, auf den allgegenwärtigen mobilen Medien und auch im Freundeskreis. Und doch fehlen uns oft die Worte. Entweder ist es uns selbst peinlich, über Sexualität zu sprechen, oder wir werden zu moralisierenden Rufern in der Wüste, auf die kein normaler Heranwachsender mehr hören mag. Wie geht es schön und wahr und schützend in eine Atmosphäre der Wertschätzung, in der die Kinder sich öffnen und auch anvertrauen mögen ihren Eltern? Das fragen wir heute Frau Regula Lehmann. Sie ist Elterncoach und hat ein Buch über das Thema geschrieben, Sexualerziehung Elternsache, in dem sie das Thema ausführlich behandelt. Heute werden wir ein wenig hineintippen in das ganze Thema. Mehr geht natürlich nicht in einer ganzen Stunde, aber wir freuen uns auch, wenn wir dann mit Ihnen später, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen können über das Thema, wie können wir gut mit Kindern über Sexualität sprechen. Ich begrüße nun Frau Lehmann, sie ist uns zugeschaltet aus Herisau in der Schweiz. Herzlich willkommen, Frau Lehmann.
Guten Morgen.
Frau Lehmann, Sie sind verheiratet, haben selbst 4 Kinder, 2 Mädchen, 2 Jungen, also von jeder Sorte 2. Von denen sind bereits erwachsen. Für Kinder ist es ja, denke ich mal, nicht so selbstverständlich die Mutter, mit der sie sich gerne über Sex unterhalten möchten. Die Mädchen, denke ich, sprechen eher mit der besten Freundin und die Jungs, die sprechen gar nicht. Die suchen sich die notwendigen Infos im Internet zusammen eher. Also das ist jetzt so generell gesagt. Konnten Sie denn mit Ihren eigenen Kindern über das Thema Sexualität ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben?
Ja, das ist, glaube ich, wirklich irgendwo gelungen. Ich würde das der These, dass Kinder nicht mit ihren Eltern über Sexualität sprechen möchten, auch sehr vehement widersprechen, weil ich bei meinen Kindern erlebe, dass sie zu allen wichtigen Themen durchaus meine Meinung hören möchten, dass sie interessiert sind, darüber mit mir ins Gespräch zu kommen, weil ich ja auch eine Vertrauensperson bin. Und natürlich war das bei mir so ein bisschen so, ich habe dann mein Buch geschrieben, Sexualerziehung Familiensache, und unsere Kinder, die waren da vielleicht so zwischen 10 und 15, die Großen. Die haben dann auch mitgelesen, die Größeren, haben da wirklich reingeschaut, haben dann manchmal auch gesagt, Mama, das hast du mit uns ja gar nicht gemacht. Und ich muss sagen, ja, das stimmt, weil ich hatte mich damals mit dem Thema auch noch gar nicht befasst. Aber es war auch absolut nicht zu spät, jetzt mit ihnen über das Thema ins Gespräch zu kommen. Ein großer Teil des Buches befasst sich ja auch mit dem Sprechen oder mit dem Unterwegssein mit Kindern im Teenager- und Jugendalter, also bis zum Ausfliegen, bis die Kinder eigene Familien gründen. Und das ist eine wichtige Zeit, wo man auch ganz, ganz viel noch reinnehmen kann, was man vielleicht eben aus, zum Beispiel aus Unwissenheit vorher nicht reingepackt hat. Also ich erlebe es, dass da, wo eine Beziehung ist, dass da, wo auch sonst eine gute Gesprächskultur ist, Kinder unbedingt mit uns auch über diese Themen sprechen wollen, nicht über alles. Sie wollen zum Beispiel nicht über unser eigenes Sexualleben wissen als Eltern. Davon grenzen sie sich ganz stark ab, weil sie da auch spüren, dass das eigentlich ja dann ein Übergriff in die Privatsphäre ist, weil Eltern und Kinder da ganz natürlicherweise eine Grenze ziehen. Aber grundsätzlich über diese Themen ins Gespräch zu kommen, das ist ein großes Bedürfnis und ich glaube, viele junge Menschen leiden darunter, dass sie ausgerechnet von ihren Eltern nicht auf dieses Thema angesprochen werden.
Das heißt, ich höre schon daraus, dass die Eltern dann auch ein bisschen initiativ sein können, sollten, denn die Kinder kommen nicht unbedingt von selbst auf die Eltern zu.
Ja, je nach Kind. Da sind die Kinder ja auch sehr verschieden. Das sind sie ja auch bei allen anderen Themen. Manche Kinder, da muss man eher das Gespräch suchen. Andere übersprudeln, haben das Herz auf der Zunge. Ich glaube, das findet über Sexualität eben genauso statt wie über jedes andere Thema. Es gibt Kinder, auf die müssen wir aktiver zugehen. Andere kommen von selber. Da braucht es dieses Feingefühl für jedes einzelne Kind, auch für die Sprache, die jedes einzelne Kind versteht. Kinder sind auch unterschiedlich offen, überhaupt über persönliche Dinge zu sprechen. Manche machen das dann eher in Andeutungen. Manche sind froh, wenn wir ihnen zum Beispiel gute Literatur zum Thema befassen, damit sie sich auch selber beschäftigen können mit etwas, ein Thema selber erarbeiten. Und andere, die tun das eben gleich im Gespräch. Also da sind sie ja schon von den Typen her verschieden, und auch das Sprechen über Sexualität geschieht in diesem Kontext des einzelnen Kindes und seinen Bedürfnissen, seiner Art, eben offen zu sein oder Dinge eher so ein bisschen mit sich selber auch auszumachen. Also da habe ich auch ganz verschiedene Kinder, zu jedem Kind einen anderen Zugang, aber ich erlebe, dass jedes meiner Kinder auf die eine oder andere Weise mit mir über dieses Thema sprechen möchte. Wir hatten auch immer wieder Gespräche, als sie selber in Beziehungen waren, wo wir dann auch konkret darüber gesprochen haben, wie lebt man Beziehungen, wie gestaltet man sie, weil das sie ja dann auch wirklich beschäftigt hat, weil sie vielleicht ja auch Probleme hatten in ihren Beziehungen und da dann auch nach Lösungsansätzen gesucht haben.
Hm. Ist es denn so, wie man sich das vielleicht so klassisch vorstellt, dass die Mädchen eher mit der Mutter reden und die Jungs eher mit dem Vater?
Ich glaube, tendenziell ist das eher so. Es gibt ja aber auch Familien, wo Mädels eigentlich einen besseren Zugang zum Papa haben oder umgekehrt. Ich glaube schon, dass gerade wenn es um Identität geht, darum, wie werde ich zum Mann, wie werde ich zur Frau, das idealerweise mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil geschieht, weil ich kann meinem Sohn nicht erklären, wie es sich anfühlt, ein Mann zu werden. Da habe ich ja dann definitiv Grenzen. Ich kann ihm gewisse Informationen geben, aber idealerweise geschieht das Gespräch dann schon zwischen Papa und Sohn oder zwischen Mama und Tochter. Aber ich würde das nicht, auch nicht zu stur sehen. Ich glaube, dass man manchmal ja auch einfach offene Fenster, also Gesprächsfenster, die das Kind auch öffnet, nutzen muss. Oder auch manchmal schauen, wem von uns als Paar liegt es auch besser, über diese Themen zu sprechen. Wir sind ja im ganz Allgemeinen kommunikativ nicht immer gleich begabt. Und in manchen Familien ist der Papa der besser mit den Kindern sprechen kann. In anderen Familien ist es die Mama. Ich glaube, wichtig wäre einfach, dass man gerade nicht jetzt das zum Beispiel eben immer nur an die Mütter abdelegiert. Das ist sicher ein großes Thema. Ich habe an Schulungen deutlich mehr Mütter, die kommen und zuhören, als Väter. Und ich glaube, hier ist es schon wichtig, dass Väter auch lernen, bereit sind, ihren Part zu übernehmen. Einfach aus dem Wissen heraus, dass manche Dinge, die können Mütter nicht. Und es ist dann wichtig, dass wir als Mütter auch einen Schritt zurück machen und dem Mann auch diesen Platz auch geben und uns da nicht auch nicht irgendwie vordrängen. Also da, denke ich, muss man auch achtsam als Paar miteinander unterwegs sein.
Mal ganz grundsätzlich, meistens ist ja die Schwierigkeit, dass die Eltern nicht gerne über Sexualität sprechen. Warum fällt das Eltern so schwer?
Ja, das ist erstaunlich, auch weil wir ja in einer Gesellschaft leben, wo wir zum Beispiel in Magazinen, Gratiszeitschriften und so weiter ständig mit Sexualität konfrontiert werden über Werbung. Also wir leben in einer sexualisierten Gesellschaft und trotzdem fällt es uns schwer. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Sexualität ein zutiefst persönliches Thema ist, ein intimes Thema. Das ist auch richtig, dass wir das spüren. Und viele Leute sagen, ja, ich finde es schwierig, mit meinen Kindern darüber zu reden, weil ich zum Beispiel selber nicht gut aufgeklärt worden bin, weil ich das nicht gut erlebt habe von meinen Eltern her, vielleicht auch gar nicht. Also ich hatte kein Lern- oder Lehrbeispiel jetzt von meinen Eltern her, sagen manche. Andere sagen, ja, ich fühle da einfach Scham, ich habe Unbehagen. Ich habe vielleicht einen schlechten Zugang zur eigenen Sexualität. Vielleicht haben sie auch Verletzungen erlebt. Ist ja auch ein sehr sensibler Bereich, zu dem viele Menschen auch nicht einfach nur einen einfachen Zugang haben. Und dann, glaube ich, ist bei vielen Eltern auch das Bewusstsein da, dass es ein wichtiges Thema ist. Und weil es so wichtig ist, möchte man es gut machen. Und weil man es so gut machen möchte, traut man sich gar nicht anzufangen, weil man auch Angst hat, man könnte zu früh sein, man könnte etwas falsch machen. Eben weil es uns so wichtig ist, ist die Hürde, das Thema anzupacken, oft ganz, ganz hoch. Es kann auch sein, dass wir gar nicht gewohnt sind, mit Kindern überhaupt über solche Dinge zu sprechen. Oder dass man auch das vielleicht selber das Gefühl hat, ich habe das ja gar nicht gut gemacht. Also ich kenne Eltern, die finden, dass sie selber mit dem Thema Sexualität nicht gut umgegangen sind, dass sie vielleicht auch zu früh sexuell aktiv geworden sind oder mit dem falschen Partner, was auch immer. Und dann gibt es ganz viel Scham, vielleicht auch Schuldgefühle, die Eltern dann hindern, mit ihren Kindern zu sprechen, weil sie sagen, ja, so wie wir es gemacht haben, sollen sie Kinder ja auch nicht machen. Also reden wir besser gar nicht drüber und überlassen das Thema anderen. Man hofft dann auch die Kirche, man hofft auf die Schule und merkt gar nicht, dass man damit ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema einfach irgendwelchen Leuten überlässt oder vielleicht auch eben der Kirche zum Beispiel eine Verantwortung auflädt, die sie letztlich gar nicht in vollem Maß tragen kann, weil wir viel, viel mehr Einfluss auf die Kinder haben jeden Tag. Und weil das eben eigentlich wirklich ein Bereich wäre, wo diese Beziehung, die wir haben zum Kind, matchentscheidend ist.
Ich meine, seit es auch in der Schule die Sexualerziehung gibt oder Sexualkunde, umso mehr denkt man, ja gut, das machen dann die Lehrer und ist vielleicht so ein bisschen erleichtert, dass die das übernehmen. Ich habe mal selber erlebt an der Grundschule, als die beim Elternabend, die sind ja verpflichtet, dort über die Sexualkunde zu erzählen bei den Elternabend. Das hat bei uns in der Grundschule auch, haben sie auch brav gemacht. Und dann wurde eine Broschüre auch hingelegt zum Angucken für die Eltern, dass sie einfach mal nachschlagen könnten, was da so vorkommt. Und wir waren sage und schreibe zu zweit, die sich dieses Ding überhaupt nur in die Hand genommen haben. Die anderen 28 sind einfach gegangen. Also da habe ich auch schon, da war ich sehr überrascht, dass das so wenige wirklich interessiert, was ihren Kindern zu dem Thema überhaupt beigebracht werden soll.
Ja, das ist erschütternd. Ich glaube, da herrscht einerseits eine große Gleichgültigkeit, andererseits vielleicht eben auch Angst, sich mit etwas zu befassen, wo man nicht weiß, was kommt, dass es vielleicht auch uns persönlich betreffen könnte. Diese Scheu, die ist schon sehr, sehr auch interessant, eben weil wir ja das Gefühl haben, das ist überhaupt kein Tabuthema mehr. Aber Tatsache ist eben auch, dass gerade weil unsere Gesellschaft so sexualisiert ist, ist die Scham zu dem Thema nicht kleiner, sondern vielleicht sogar größer geworden, weil jedes unangemessene Reden über Sexualität löst beim Menschen Scham aus. Ich habe eine sehr spannende CDs mir angehört von einer Frau, die in Österreich während 30 Jahren Prävention gemacht hat, im Bereich Sexualität. Und sie hat gesagt, dass sie einfach feststellt, überall da, wo unangemessen, schamverletzend über Sexualität gesprochen wird, und das ist in unserer Umgebung ja eigentlich fast täglich der Fall, entsteht ein großes Schweigen zum Thema. Das erklärt vielleicht, warum es uns heute gar nicht so viel leichter fällt, darüber zu sprechen, weil wir tief innen spüren, dass da auch ganz viel in den Schmutz getreten wurde, dass da ganz vieles läuft, was nicht in Ordnung ist. Und weil wir das spüren, sehen wir das Thema als Gesellschaft vielleicht wie ein Stück weit auch von uns weg, befassen uns gar nicht. Und viele Eltern haben natürlich auch keine inneren klaren Werte mehr, gar keinen inneren Kompass, und deshalb ist ihnen auch nicht bewusst, worum es bei diesem Thema eigentlich geht. Und dann, zumindest bei uns in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, herrscht eine riesige Expertengläubigkeit. Also wenn Experten sowas machen, dann werden sie schon wissen, was sie machen, und dann ist das schon okay.
Ich denke mal, so gerade im christlichen Bereich ist es dann so, dass die Eltern durchaus die Gefahr sehen und dann versuchen, Dämme rechts und links aufzubauen und das ganze Thema dann fast eher ein bisschen angstbehaftet und sehr stark moralisch rüberkommt und die Kinder sich dann innerhalb dieser Schutzwelle vielleicht auch ein bisschen alleingelassen fühlen, weil sie dann ja eben das über das Thema dann versucht wird, so möglichst gar nicht zu reden.
Ja, eben, ich glaube, es ist ganz wichtig, zu diesem Thema auch eine gewisse Leichtigkeit zu entwickeln. Eine Leichtigkeit, die daraus kommt, dass wir wissen, wohin wir unsere Kinder führen möchten, dass wir überzeugt sind, dass das ein Weg ist, der zielführend ist und dass daraus dann auch eine gewisse Entspanntheit entstehen kann. Weil unsere Verkrampftheit, die kommt ja auch oft davon, dass wir uns einerseits vielleicht nicht ganz sicher sind, unsere eigenen Werte oder wie man das vertreten könnte, und dass wir andererseits dann vielleicht auch den Kindern wenig zutrauen, dass die eben wirklich, wenn wir sie in diesen Punkten gut unterweisen, dann auch fähig sind zu unterscheiden und zu erkennen, was eben lebensfördernd ist und was letztlich lebenszerstörend ist. Aber ich glaube, es fängt damit an, dass man sich damit befasst. Ich habe das selber auch gemerkt, je mehr ich mich damit befasst habe, je tiefer ich mich ins Thema auch reingelesen habe, desto entspannter bin ich geworden. Ich sehe die Gefahren, aber ich sehe eben auch die Möglichkeiten. Mhm. Und mir ist es wichtig, diese Möglichkeiten anzuschauen, den Blick wirklich auf diese Möglichkeit zu richten, die wir als Eltern haben, und dann auch Vertrauen zu entwickeln, dass auch Gott mit unseren Kindern unterwegs ist.
Schauen wir mal auf das, was gute Möglichkeiten sind, damit wir mal sehen können, wie kann es denn gut laufen. Sie haben eben das Thema Zeitpunkt angesprochen. Wann ist denn überhaupt ein richtiger Zeitpunkt? Wir haben ja als Eltern oft das Gefühl, dass wir in das Thema so von außen regelrecht reingetrieben werden, durch Kindergarten, durch Schule, durch manchmal auch die Entwicklung der Kinder selber, aber auch vor allem durch diese ständig präsenten Medien. Jeder weiß, was auf den Filmchen da alles gezeigt werden kann, und wir wären wahrscheinlich blind, wenn wir glauben würden, dass unsere Kinder da niemals aus Versehen einen Blick drauf geworfen haben. Also man fühlt sich so gedrängt, in das Thema reinzugehen. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt überhaupt?
Ja, ich glaube, das lässt sich gar nicht einfach so sagen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir von Anfang an Kindern zum Beispiel gute Werte mitgeben, ein gutes Körpergefühl, also ein Ja zum Kind, ein Ja zum Körper, zu dem, wie unser Kind ist, wie es aussieht. Das legt zum Beispiel Grundlagen, sind wir uns oft gar nicht bewusst. Zuverlässige Versorgung eines Kindes legt gute Grundlagen, weil es das auch das Bewusstsein des Kindes fördert. Ich bin geliebt, ich bekomme, was ich brauche. Also es ist eigentlich im weitesten Sinn alles schon auch eine Form von Sexualerziehung, weil wenn wir Liebe schenken, wenn wir Kindern eine angemessene Art von Körperlichkeit, von Zärtlichkeit auch geben, dann stillen wir schon ganz viele Bedürfnisse, die sich dann ja auch hier auswirken. Also einerseits dieses ganz Normale als Eltern, wenn wir Kinder gut versorgen, wenn wir liebevoll sind, zuverlässig, dann legen wir schon mal ganz wichtige Grundlagen für die Identität des Kindes. Und Identitätsbildung ist sehr, sehr wichtig. Dann geht es darum, dass wir eine gute Gesprächskultur pflegen und in dieser guten Gesprächskultur dann auch Fragen des Kindes zum Beispiel beantworten. Ich glaube, so ein erster Moment, über Sexualität ins Gespräch zu kommen, im weitesten Sinn ist, wenn die Kinder Fragen stellen zur Entstehung des Lebens. Also oft haben wir ja dann im Bekanntenkreis Leute, die ein Baby bekommen. Wir haben vielleicht selber dass das Kind ein Geschwisterkind bekommt. Und das sind dann Momente, die uns ja ganz natürlich mal einen Steigbügel geben, um über dieses Thema zu sprechen.
Aber da stellen sich dann viele Eltern die Frage, wie genau muss das dann sein?
Das muss noch gar nicht so genau sein. Also ich empfehle wirklich ganz, ganz warm das Buch Mama, Papa und ich. Das finde ich wirklich, das ist bei Brunnen rausgekommen, das finde ich nach wie vor eines der besten Bücher. Und was man da jetzt zum Beispiel auf den Zeichnungen sieht, das ist etwas, was für das Kind in zum Beispiel im Kindergartenalter, also mit 3 bis 5 Jahren, wo dann oft diese Fragen mal kommen, ausreicht. Einfach, was man auf den Bildern sieht. Wir haben unseren Kindern, als sie klein waren, gesagt, ja, damit ein Kind entsteht, braucht es eine Samenzelle von Papa und eine Eizelle von Mama. Und wenn die zusammenkommen, dann gibt es ein Baby. Und ich habe das dann einfach dabei belassen und ganz lange wollten unsere Kinder gar nicht wissen, ja, wie geschieht denn das jetzt ganz genau? Ich wollte das Kindergartenkindern auch nicht im Detail erklären, weil es ist die Zeit der Rollenspiele. Also wenn man Kindergartenkindern erklärt, wie das ganz genau geht, läuft man halt in Gefahr, dass sie das dann irgendwie ausprobieren wollen. Nicht, weil sie irgendwie sexuell jetzt falsch liegen, sondern weil sie Kindergartenkinder sind und dass einfach diese Zeit des Herausfindens der Rollenspiele ist. Also da war ich eher zurückhaltend, habe noch nicht alles erklärt und dann zu schauen, will das Kind mehr wissen, fragt es nach, ist es hartnäckig, dann gebe ich etwas mehr Informationen oder geht das Kind zufrieden weg und weiß ich, es hat jetzt gehört, was es hören möchte. Und hier erlebe ich so, dass Eltern entweder nichts erzählen oder alles. Und wenn man die Kinder dann aber beobachtet, merkt man, dass sie vielleicht schon nach den ersten 3 Sätzen genug haben, anfangen herumzuzappeln, vielleicht wieder was anderes machen. Und das ist eigentlich ein deutliches Zeichen, das Kind hat jetzt genug gehört. Ich würde eher so ein bisschen vorsichtig dran gehen, nicht gleich zu viel zu erzählen, sondern einfach so Häppchen für Häppchen immer wieder dem Kind quasi das zu erklären, wofür es jetzt bereit ist, wofür es reif ist. Eben auch immer zu überlegen, was macht das Kind damit. Wir hatten bei uns in der Schweiz eine sehr aufreizende Kampagne der AIDS-Hilfe, wo man wirklich Paare gesehen hat, die quasi miteinander sexuell intim wurden. Und dann hatten wir in einem Kindergarten ein Problem, dass ein Junge das mit einem Mädchen nachgemacht hat. Und das wurde dann ganz schlimm. Da musste der Schulpsychologe kommen und plötzlich gab es einen riesen Tamtam. Und der Junge hat gesagt, ja, ich wollte ja nur ausprobieren, was ich auf dem Plakat gesehen habe. Also, dass wir uns einfühlen in das Kind und eben dann nicht quasi das Kind als böse hinstellen, wenn es etwas tut, was Kinder in diesem Alter eben einfach tut, nämlich ausprobieren, was man ihnen erzählt hat, ausprobieren, was sie gesehen haben. Also dass wir da ganz achtsam sind, in welcher Stufe ist mein Kind, was ist seine Lebensrealität und ihm dann eben auch so viel erklären, wie es jetzt auch verkraften kann. Weil vieles, was Kinder tun, ist nicht, dass Kinder irgendwie böse sind, sondern dass sie mit Dingen konfrontiert wurden, die sie einfach nicht verkraften, nicht verarbeiten konnten.
Ja, das Beispiel, das Sie von diesem Jungen erzählt haben, war jetzt wahrscheinlich eher ein Ausnahmefall, wenn er auch uns aufmerksam machen sollte, was wir uns dabei denken, wenn wir Plakate raushängen. Aber das mal Klammer auf Klammer zu. Viel üblicher ist es ja, dass die sind ja diese Doktorspiele, nicht? Die auch schon kurz angesprochen wurden. Das ist ja wohl ziemlich üblich und normal und haben Kinder aller Generationen versucht, wenn es denn ging. Was machen Sie denn, wenn Sie eine Vierjährige dabei überraschen, während sie mit dem Nachbarsjungen, der später nackt auf dem Bett liegt und sie versucht, seinen Intimbereich zu untersuchen? Also wirklich mit einer eher wissenschaftlichen Neugier, stelle ich mir vor.
Genau, ja, natürlich, das gehört zu diesem Alter, machen auch nicht alle Kinder gleich intensiv. Es gibt Kinder, die machen das gar nicht, andere interessiert das sehr. Ich glaube, wichtig ist, dass man darauf vorbereitet ist, dass man dann einfach auch mal Ruhe bewahrt, dass man vielleicht reinkommt, sagt, ah, jetzt ist im Spital gerade Mittagszeit, alle Patienten ziehen sich an und kommen zum Essen oder so. Oder man kann ja dann sagen, es gibt jetzt ein kleines Fest da, was auch immer. Und mal schauen, wie fühlt sich das für uns selber an. Also das Problem ist, dass wir als Eltern ja oft gar noch nicht wissen, wie möchten wir jetzt damit umgehen. Und gut ist, wenn wir auf solche Situationen vorbereitet sind. Wir wissen, manche Kinder machen das, wir beobachten vielleicht auch so nebenbei immer wieder mal, was im Kinderzimmer passiert. Und dass wir dann, eben wenn wir das vielleicht auch das Gefühl haben, jetzt geht ein Spiel so ein bisschen weit, einfach mal eine Pause einschalten. Dass wir hinschauen, was machen eben gerade Kinder in diesem Alter miteinander und uns dann überlegen, ist das für uns jetzt noch so in diesem ganz normalen Rahmen, eben dieses Ausprobierens, dieses Entdeckens, ist das okay? Oder haben wir den Eindruck, dass es vielleicht auch dem einen Kind zu nahe kommt, das kann auch passieren, dass vielleicht ein Kind sehr neugierig ist, sehr dominant, dann würde ich eher sagen, ja, da müsste man vielleicht schauen, muss man das andere Kind, das schwächere Kind auch so ein bisschen schützen. Also dass wir uns Gedanken machen, wie weit möchten wir unsere Kinder da auch gehen lassen in ihrer Neugier? Wo möchten wir ihnen auch sagen, schau mal, das ist eigentlich auch ein privater Bereich, also man fasst auch andere nicht überall an. Das sind dann diese Fragen, die wir uns stellen, aber das Wichtige ist, wenn wir an solche Situationen rankommen, dass wir ruhig bleiben, dass wir uns zuerst mal einen Überblick verschaffen, vielleicht eine Pause und uns dann auch überlegen, was hat das bei uns ausgelöst und wie möchten wir das bei uns in der Familie regeln.
Vielleicht auch mal sich, ja. Was vielleicht auch dem, geht es ja auch darum, dem Kind zu vermitteln, was darf auch ein anderer alles bei mir machen, nicht?
Genau.
Wenn man es natürlich einfach frei gewähren lässt und alles machen lässt, dann ist ja die Umkehrfolgerung, ja, wenn dann, keine Ahnung, der Sportlehrer zu mir kommt, ich habe das mit dem anderen gemacht, darf der das auch bei mir?
Ja, ich glaube, es ist ein guter Moment, um so ganz altersgerecht mit dem Kind auch darüber dann eben zu sprechen, zu sagen, schau mal, denkst du, ihr habt so gespielt, ihr habt das ausprobiert, gell, das ist interessant. Gerade auch für Kinder, die vielleicht eben keine gegengeschlechtlichen Geschwister haben, kann das ja wirklich auch interessant sein, einfach zu schauen, ja, wie sieht denn ein Junge aus, wenn ich zum Beispiel nur Schwestern habe. Aber sie dann auch sagen, weißt du, das ist aber auch etwas sehr Privates. Der Körper ist etwas, was wir auch schützen. Und dass wir dann schauen, du, denkst du, das war jetzt für den anderen auch okay? Oder könnte es sein, dass wir da vielleicht uns überlegen müssten, jetzt hast du ja gesehen, wie das aussieht, dass man in Zukunft zum Beispiel die Unterwäsche nicht auszieht beim Spielen oder auch zu fragen, ja, wie war das denn für dich? Hast du das gern gehabt? Was auch immer. Also so ganz undramatisch das Thema mal so ein bisschen aufbringen, zu sagen, ja, vielleicht gibt es da auch gewisse Grenzen. Ganz sicher gibt es auch Grenzen, dass man nicht mit Gegenständen untersuchen darf oder so auch da genau hinzuschauen, dass die Kinder einander nicht verletzen. Und vielleicht auch mit den Eltern des anderen Kindes mal zu sprechen, wie sie das sehen. Also wenn ich jetzt meine Kinder wirklich bei Doktorspielen entdecke, wo sie sich nackt ausziehen, sich nackt untersuchen, ist das sicher auch wichtig, mit den Eltern des Spielkameraden zu sprechen, wie das für sie ist. Nicht, dass das auch da dann irgendwie Unstimmigkeiten gibt, weil andere empfinden das vielleicht anders. Ich finde zum Beispiel die Regel zu sagen, Unterwäsche behält man an beim Spielen zumindest, die finde ich gar nicht so schlecht. Oder eben auch ganz undramatisch dann zu sagen, ja, jetzt hast du es ja gesehen und jetzt ist auch mal wieder gut. Weil die anderen sind ja nicht einfach unser Untersuchungsobjekt. Aber eben ohne Drohfinger, das Kind will nichts Böses. Es
ist also ohne Verurteilung.
Ja, eben, dass man vielleicht sagt, du schau, wir gucken uns mal das Büchlein an, wenn dich das interessiert. Wir nehmen das auf und lenken es so dann auch in gute Bahnen.
Vielleicht noch eine zweite Szene, die wahrscheinlich auch häufig ist, bevor wir dann mit unseren Hörern auch gerne ins Gespräch kommen. Wir wissen ja, was an Handyfilmchen überall möglich ist, zumindest. Und nicht alle Eltern schauen so genau drauf. Das haben wir auch schon gesagt. Also viele sind erschreckend abwesend, was das Thema angeht. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben Kinder, die vielleicht eher wenig sprechen zu Hause, die eher so schweigsam sind und alles mit sich selber ausmachen. Wir wissen aber, haben vielleicht gehört, dass da so Sexfilmchen rumgereicht wurden, Anfang der weiterführenden Schule vielleicht. Und wie kann man da, das Kind sagt von sich aus aber nichts groß, wie kann man da gut ins Gespräch kommen?
Ja, ich glaube, das ist auch wieder je nach Kind, Ich würde vielleicht mal sagen, ich habe gehört, dass das bei euch an der Schule rumgeht. Wie erlebst du das? Ist das für dich unangenehm? Hast du das auch schon irgendwie mitbekommen, dass man einerseits vielleicht direkt mit dem Kind spricht? Ideal sind dafür Fahrten im Auto, wo man vielleicht allein mit dem Kind unterwegs ist, sich auch nicht anguckt. Also je nach Kind auch, es kann auch sein, dass es abends am Bett, dass man so eine Kultur hat, wo man da darüber spricht, über solche Dinge. Jetzt kann es aber sein, dass das Kind es nicht erzählt, dass es nicht auf dieses Gesprächsangebot einsteigt. Dann kann man auch indirekte Kommunikation anwenden. Das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Instrument in der gesamten Erziehung. Also, dass ich zum Beispiel dann mit meinem Mann darüber spreche und das Kind quasi zuhören lasse. Also Situation, wir haben zum Beispiel in der Küche ein Sofa und jetzt sitzt vielleicht mein 11-Jähriger dort auf dem Sofa und ich sitze mit meinem Mann oder mit den älteren Kindern am Tisch und jetzt schneide ich dieses Thema an. Ich sage, ja, schau mal, was denkst denn du eigentlich? Ich höre, dass an Schulen solche Filme rumgehen. Ich frage vielleicht meine ältere Tochter, du, wie war denn das bei euch oder wie ist das bei euch? Wie geht ihr damit um? Und dann kommen wir darüber ins Gespräch und ich kann sagen, was ich dazu denke. Ich kann auch sagen, ja, ich denke, das könnte für Kinder auch schwierig sein, wenn sie gar nicht wissen, wie man das jetzt wieder löscht oder dass sie was anklicken, obwohl sie das gar nicht sehen wollten. Dann reden wir darüber, was die Kinder dann machen können, eben, dass sie vielleicht auch die Eltern rufen müssen, damit man solche Adressen sperren kann, was auch immer. Also ich mache das zum Thema. Und lasse das Kind zuhören. Und wenn das Kind, das auf dem Sofa sitzt und vielleicht ein Buch liest, dann eben nicht mehr im Buch blättert, dann weiß ich, es hört zu, es bekommt jetzt eigentlich auch alles mit fürs Erste, was es dazu wissen muss. Und vielleicht bringt es sich dann auch ins Gespräch ein. Vielleicht klingt es sich irgendwann ein, weil es merkt, ja hallo, darüber kann man ja sprechen. Ich werde jetzt auch nicht verurteilt, weil das bei mir in der Schule passiert, sondern ich bekomme Hilfen. Also ich glaube ganz allgemein Tischgespräche, Gespräche, die wir führen miteinander, mit Freunden, sie gibt ganz gute Möglichkeiten, Kindern Werte zu vermitteln, Kindern Hilfen zu geben, ohne immer das Kind direkt darauf anzusprechen. Es gibt Kinder, denen ist das peinlich, die reagieren ganz schlecht auf das direkte angesprochen werden, nehmen aber Informationen sehr gut auf, eben wenn sie zuhören dürfen. Für manche Kinder macht es auch Sinn, dass man wirklich sich ein Buch anschafft. Das war ja auch der Grund, warum wir Power Girls und Rakete Starkler geschrieben haben, weil es eben auch Kinder gibt, denen ein Buch, das sie mal selber lesen können oder das man gemeinsam liest, wie eine Sprache gibt, an der sie sich orientieren können und die ihnen dann wie auch eine Brücke schafft zum Thema.
Also zwei Situationen, typische aus dem Alltag in der Familie. Also das erste ist, das Kind nicht verurteilen und Ruhe bewahren und in einer guten Weise ins Gespräch kommen, schon bei den ganz Kleinen und dann eben Möglichkeiten suchen, das Thema irgendwie mit Kindern anzusprechen, die von alleine vielleicht nicht so leicht darüber reden. Es gibt sicher noch sehr vieles, was wir ansprechen können zu dem Thema mit Kindern über Sexualität sprechen. Wir öffnen jetzt hier das Hörertelefon unter 089 517 008 008. Können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung anrufen mit Ihren Fragen direkt an Frau Lehmann. Sie ist Elterncoach und Buchautorin, hat über das Thema Sexualerziehung ist Elternsache geschrieben und trägt sehr viel vor zu dem Thema. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung und gleich nach einer Musik geht es weiter im Thema in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Das Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb heute ist mit Kindern über Sexualität sprechen. Unser Gast ist Regula Lehmann aus der Schweiz. Sie ist Elterncoach und Buchautorin, ist viel mit Vorträgen zum Thema Kinder und Sexualität unterwegs. Sexualität ist die Aufklärung, darüber ist Familiensache, davon ist sie überzeugt. 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung. Trauen Sie sich ruhig anzurufen, wenn Sie Fragen zum Thema haben. Sie können sich auch gerne melden, ohne Ihren Namen zu nennen. Die erste, die die Nummer gewählt hat, ist Frau Kordesee aus Radebeul. Ich grüße Sie, Frau Kordesee.
Ja, guten Tag. Ich rufe an, und zwar, wir hatten zu DDR-Zeiten, ich bin ja im Osten groß geworden, von Sabine und Heinrich Brückner, war ein wunderbarer Arzt, der ist also 1927er Jahrgang, ich glaube die Helga Brückner, also sie waren Quäker und sie haben wunderbare Bücher ausgegeben. Leider werden die nicht mehr, und zwar Mutter, Vater, Kind ist für die ganz Kleinen. Das sind wunderbare Bücher und mich würde es freuen, wenn man die noch wieder rausbringen könnte, und zwar von der Sprache. Ich mochte diese Sprache. Er hat mehrere Bände auch. Denkst du schon an Liebe für den Jugendlichen und dann auch die Babys, wo Babys geboren wurden auch im Buch. Das waren sehr gute. Aber wie gesagt, die sind nicht mehr im Handel. Das, was im Handel war, da war ich so enttäuscht, wo meine Kinder, wie gesagt, ich habe 7 Kinder, 54 Jahrgang. Und wir haben eigentlich bei unseren Kindern versagt, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dann mein sechstes Kind, unsere Tochter, die habe ich dann zu Caleb geschickt. Und habe ihm da wirklich versagt, weil wir haben das mit unseren Eltern auch nicht erlebt. Im Gegenteil, wir hatten, also Voreltern war Inzest und da war ein sexueller Missbrauch, und ich habe selber sexuellen Übergriff, als ich ungefähr so 10 Jahre alt war, und da ist man dann auch sehr verschwiegen und erzählt untereinander mit Geschwistern nichts und so. Jedenfalls, das ist das Vor, und ich bin sehr dankbar für Ihre Sprache und Ihre auch guten, wie sagt man da, Ihre Tipps, die waren so gut, wie Sie das also methodisch machen mit den Empfehlungen geben. Das ist sehr, sehr schön. Und mir ist es wirklich am Herzen, weil diese Gender und die Kinder in der DDR, also in Deutschland, die sind ja nur noch in den Krippen. Die Eltern haben ja gar, die frühstücken ja gar nicht mehr miteinander. Die haben ja überhaupt gar keine Zeit mehr für ihre Kinder. Die Kinder sind sich selbst überlassen, im Allgemeinen. Und da ist ja das Wichtige in den Kindergärten. Und da haben sie ja die Gender-Sache ganz groß geschrieben. So insofern, und diese ganze Frühsexualisierung, die so bis ins Theater hinein unerträglich ist, für meine Begriffe. Ja, weil ich noch ein gesundes Schamgefühl schon habe. Derjenige, der damals, ich hatte dann einen internationalen Familienkongress, war 91 in Dresden, und da kam derjenige, der mich praktisch da unübergriffig war, er hat sich dann entschuldigt, ich sage, ich habe dir schon längst vergeben. Ja, und meine Mutter hat auch in der Familie praktisch geholfen und so. Ich habe das natürlich niemandem erzählt. Das war einfach viel zu, ja. Und ich habe mich aber, ich bin aber auch nicht ausgerissen. Das war ganz, ganz schwierige Sache.
Frau Kordesee, ja. Ich denke, Sie haben jetzt ganz viele Themen mit in den Raum gestellt. Nochmal herzlichen Dank. Erstmal nochmal die Frage nach den Büchern, Frau Lehmann. Da sagte Frau Kordesee auch damals, da gab es etwas, was Sie sehr angesprochen hat zum Thema, und dann gab es recht wenig. Wenn ich es richtig weiß, war das auch der Grund, warum Sie dann selber was geschrieben haben.
Ja, ich habe dann das Jungenbuch zuerst geschrieben, weil Eltern mir gesagt haben, könntest du nicht etwas schreiben für Jungs in der Vorpubertät, weil es gibt Bilderbücher für die Kleinen, wobei ich finde, gerade Mama und Papa und ich kann man wirklich auch den Größeren nochmals geben zum Lesen. Das war bei uns wirklich bis zu den 12-Jährigen immer wieder mal ein beliebtes Buch. Aber die Frage war dann ja, gibt es denn nichts, was Kinder auf die Pubertät vorbereitet? Und das war für mich dann der Grund, das zu schreiben, ihnen wirklich Hilfen anzubieten und sie damit nicht allein zu lassen und auch den Eltern Gesprächstraining quasi anzubieten. Also wenn wir Bücher lesen, die eigentlich für Kinder bestimmt sind, werden wir sprachfähig für diese Altersgruppe. Man müsste aber natürlich schauen, ob, wenn die Hörerin diese Buchtitel durchgibt, könnte man auch schauen, gibt es die noch irgendwo und könnte man die eventuell neu auflegen, weil sie so super sind, dass man sie mit einer kleinen vielleicht Überarbeitung wunderbar wieder auflegen könnte. Da müsste man schauen.
Ja, da hätte ich gerne ich würde gerne mich mit der Regula Lehmann, mit ihr, der Referentin, in Verbindung setzen. Da würde ich mich wirklich
freuen. Ja, ich kann ja die Sie können das über Radio Horeb machen, dass Sie mich da erreichen können per Mail zum Beispiel.
Wunderbar. Mhm. Denn die Heinrich und Helga Brückner leben noch. Die leben in Markersdorf bei Frankfurt an der Oder. Mhm. Und denen ihre Bücher waren wirklich super. Ja.
Mhm. Gut. Ja. Dann ist das eine Möglichkeit. Vielleicht noch ein anderes Thema, das Frau Korte Sie angesprochen hatte, ist, da sagt sie, wir haben da versagt. Ich denke mal, viele Eltern denken das jetzt so. Die sehen ihre Kinder da in Richtung Universität oder Berufsleben entschwirren und haben das Gefühl, ich habe etwas wahnsinnig verpasst. Kann man das sozusagen noch nachholen?
Ich glaube, man kann immer einsteigen, ins Gespräch kommen. Nachholen ist vielleicht nicht immer alles möglich, aber ich glaube, es tun sich auch neue Fenster auf. Und ich glaube, immer da, wo wir auch ehrlich sind, wo wir sagen, schau mal, ich finde vielleicht auch, das haben wir nicht gut gemacht. Wie war das für dich? Und könnten wir vielleicht jetzt auch noch über Dinge sprechen oder wie geht es dir damit? Ich erlebe Kinder eigentlich auch als sehr liebevoll und als sehr großzügig, wenn wir auch zu Dingen stehen, die nicht gut gelaufen sind. Und ich glaube, es geht ja immer um dieses Heute und darum, dass Gott auch ein Gott von heute ist und dass ich heute das tue, was ich jetzt erkenne, was ich für richtig ansehe und mich nicht lähmen lasse von dem, was nicht gut war, sondern auch ehrlich dazu stehe. Und manches haben die Kinder auch nochmals anders erlebt. Es ist auch immer spannend zu hören, wie sie das erlebt haben, ob ihnen das gefehlt hat oder ob sie das vielleicht sogar positiver erlebt haben, als wir denken. Weil wir leben ja auch ganz viel vor. Und ja, das finde ich jetzt spannend im Gespräch mit den erwachsenen Kindern, wie sie ganz anders gewisse Dinge erlebt haben, manches positiver, manches auch negativer, als ich das im Kopf hatte. Also das Gespräch suchen, ehrlich sein.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Kordesee, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Radebeul und 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen können, zum Thema mit Kindern über Sexualität sprechen. Frau Lehmann, es gibt ja das Thema Sexualkundeunterricht in der Schule, beschäftigt uns immer wieder ordentlich. In Deutschland ist es ja so, dass eine Schulpflicht besteht. Das heißt, man kann Kinder nicht einfach so aus dem Unterricht nehmen. Andererseits, und da stehen sich so mehrere Rechte entgegen, sind Eltern laut deutscher Rechtsprechung nach wie vor die ersten Erziehungsberechtigten. Und das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, der auch Kinder haben ein Recht auf eine Intimsphäre, die ja im Sexualkundeunterricht durchaus berührt wird. Dennoch ist es so, es kommt immer darauf an, wie in Einzelfällen welchem Recht wie viel Gewicht gegeben wird. Mhm. Aber es sind auch in Deutschland schon Eltern ins Gefängnis gegangen, weil sie ihre Kinder vom Sexualkundeunterricht in der Schule ferngehalten haben. Wenn jetzt das Thema, das kommt ja in Deutschland in Klasse 3, 4, je nach Schule, das erste Mal, also wenn ich im Kindergarten schon mit den berühmten Koffern hantiert wird, dann kommt es in der Schule in Klasse 3 bis 4 vor, laut Lehrplan, und dann später in der weiterführenden Schule nochmal, ich glaube in der 6, 7 oder sowas, und dann nochmal später eine weitere Einheit, in denen es dann immer mehr zur Sache geht. Was halten Sie für eine gute Vorgehensweise, wenn Sie jetzt wissen, okay, auf dem Lehrplan steht das Thema für mein Kind demnächst, und wie bereite ich mich jetzt darauf vor?
Ja, ich glaube, wichtig wäre es, frühzeitig eben vielleicht auch mit den Lehrpersonen ins Gespräch zu kommen. Auch nicht unbedingt zu warten, bis dann die Ankündigung kommt, sondern schon vorher das Gespräch zu suchen. Auch zu erklären, was uns Bedenken macht, was wir möchten und was nicht. Wichtig ist, dass Lehrpersonen merken, wir kümmern uns um das Thema. Es ist nicht so, dass wir einfach denken, die Schule soll es machen und sie soll es dann gefälligst richtig machen, sondern wir kümmern uns selber darum, dass wir erklären, was unsere Werte sind, wo wir auch Bedenken haben gegenüber der modernen Sexualpädagogik, der Vielfalt, die aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler Kinder und Eltern wirklich auch übergriffig ist, dass wir diese Bedenken klar schildern, dass wir sagen, was wir wollen und was wir eben nicht wollen für unsere Kinder, gerade auch was Bilder anbetrifft, was Filme zum Beispiel betrifft. Informationen sind das eine. Ich glaube, wenn wir unsere Kinder selber gut informieren, ihnen wertvolle Infos mitgeben, dann können die oft ja auch einiges an Gegenwind auch aushalten, dass sie vielleicht auch wissen, jetzt habe ich in der Schule was gehört, was nicht dem entspricht, was meine Eltern finden. oder was ich selber auch für richtig halte. Aber wenn es um Bilder geht, wenn es um Filme geht, dann ist es ein ganz anderes Thema, weil das Kind kann ja nicht wählen, ob es sich das anschauen möchte. Und das ist etwas, was ja dann auch viel direkter noch prägt als einfach Worte. Und dass man das formuliert, dass man klar sagt, aus diesem und diesem Grund möchten wir das nicht. Und mal schaut, was ist die Reaktion. Weil bei uns ist es so in der Schweiz, dass Sexualkunde ganz stark davon abhängt, was die Lehrperson und die Schulleitung für eine Einstellung haben. Wenn die Lehrerin sagt, ja, nö, das würde ich gar nicht machen, ich mache das selber, ich mache das ganz vernünftig, dann ist es ein anderes Gefühl, als wenn sie sagt, ja, ich lade jetzt die und die Fachstelle ein und wenn wir auf die Homepage der Fachstelle gehen, dann sehen wir schon, eben, da haben wir dann wirklich alles, Gender, die kommen teilweise mit Dildos in die Schule und so weiter, also wirklich das ganze auch übergriffige Programm, dass wir da mal Stellung beziehen und danach mal schauen, was passiert, dass wir gutes Material mitbringen, eben im Kindergarten, vielleicht der Lehrerin, Mama, Papa und ich schenken, dass wir bei den Älteren dann auch eben das jungen Mädchenbuch zum Beispiel, das ich geschrieben habe, mitbringen. In der Schulversion, die gibt's ja ganz bewusst, dass man eben wirklich was anbieten kann. Es gibt auch andere gute Bücher. Also wenn Sie ein gutes Buch kennen, dann bringen Sie doch das der Lehrerin, dem Lehrer mit. Wir haben ja auch ein Sexualkunde-Lehrmittel entwickelt, das man auf dieser Stufe einsetzen kann. Also bei, was haben Sie gesagt, dritte, vierte Klasse?
Genau, das ist das, wenn es das erste Mal im Lehrplan steht. Mhm.
Genau, kann man gratis beziehen bei Safer Surfing, bei Phil Pöschl, der ja auch schon hier in der Sendung war. Mhm. Was man wirklich mitbringt, dass man sagt, schauen Sie, so stellen wir uns das vor, damit die Lehrer nicht das Gefühl haben, wir haben eigentlich keine Ahnung, wir wollen das alles nicht, wir befassen uns gar nicht damit. Und dann gibt es durchaus Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, hey, das ist ja super, das ist das, was ich gesucht habe. Ich glaube, immer da, wo wir auch Lehrer ermutigen können, das selber zu machen, haben wir schon viel gewonnen, weil Lehrerinnen oder Lehrer oft viel weniger ideologisch an das Thema rangehen, auch viel näher bei den Kindern sind, als wenn es einfach externe Fachleute sind, die eigentlich nur das machen.
Die auch eine eigene Agenda haben, was das Thema angeht.
Genau, die eine eigene Agenda haben. Und dann können wir schauen, gibt es doch Möglichkeiten, wenn wir finden, das läuft nicht gut, dass wir Kinder dispensieren, dass wir sie vielleicht zum Zahnarzt anmelden oder was weiß ich. Manche Schulen sind da dann auch großzügig, weil eigentlich wollen die Lehrer ja keinen Ärger mit den Eltern. Da kommt man teilweise auch durch, dass man die Kinder abmeldet. Und bei anderen wird es dann härter. Da muss man sich auch überlegen, bin ich bereit, das durchzuziehen? Bin ich bereit, zum Beispiel mein Nein oder das Nein des Kindes höher zu gewichten als das, was jetzt die Schule will? Wird da immer gesagt, Kinder müssen Nein sagen, aber wenn Kinder dann in der Sexualkunde Nein sagen, dann wird das doch nicht akzeptiert.
Also das ist ein großer Widerspruch.
Hat eine Mutter erzählt, bei ihnen in der Sexualkunde kam eben die Fachperson, hat da so ein Dildo mitgebracht und die Kinder mussten da Kondome drüber ziehen. Und ein Mädchen hat den Dildo gepackt und einfach durchs Zimmer geknallt, weil sie das so eklig fand. Und das würde ja auch sagen, ja, schauen Sie mal, Kinder sagen Nein und sie dürfen nicht Nein sagen, das kann es doch nicht sein. Also dass wir hier auch nicht so leicht uns zufrieden geben, eben das einfordern, was ja ständig gesagt wird, dass Kinder Nein sagen dürfen. Und ja, es ist tragisch, wenn Eltern dafür ins Gefängnis müssen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass Eltern ins Gefängnis gehen für so etwas, ist natürlich ein starkes Signal. Mhm. Also die Ermutigung, ins Gefängnis zu gehen, das klingt ja nicht attraktiv, aber ich merke, solange wir natürlich doch irgendwie einfach mitmachen, wird sich da auch wenig verändern. Also der Mut, eine Buße zu bezahlen, den Mut, wirklich auch Konsequenzen in Kauf zu nehmen und das dann entsprechend auch medial aufzubereiten, dass das wirklich in den Medien kommt, das kann auch etwas bewegen. Weil dann viele Leute auch merken, das kann ja auch nicht sein, dass Eltern für so etwas ins Gefängnis müssen. Also das ist ja jetzt auch übertrieben. Was steckt denn da dahinter? In Deutschland gibt es ja auch die Demo für alle. Wo man sich anschließen kann, die ja auch eine große Protestbewegung ist. Und ich sehe bei uns in der Schweiz, dass ich glaube, solange Eltern so angepasst sind, wir Schweizer sind tendenziell sehr angepasste Leute, solange wir das mitmachen, wird sich wenig bewegen.
Hm.
Weil viele Schulen sagen, die Eltern sagen nichts, es sind alle dafür, es finden alle super. Die Erziehungsdirektoren sagen, ja, wir hören nichts, dass es Eltern nicht passt. Also ich denke, dass Eltern sich hier stärker einbringen sollten. Einerseits eben im persönlichen Gespräch, aber dann auch mit konkreten Aktionen.
Es ist ja schon auffällig, eben, wir haben kurz gesagt, schon, es wird ja gerade, was das Thema Sexualkunde angeht, da sind oft auch Ideologien mit im Spiel. Mir ist mal aufgefallen, dass in dem Bio-Buch, das da als Grundlage diente, unseres ältesten Sohnes, da kam sie auf das Thema Selbstbefriedigung zu sprechen, und dann stand im Bio-Buch drin, das ist etwas ganz Natürliches, du musst überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, wenn du das machst, also so sinngemäß. Mhm. Und ich habe dann auch hinterher mit dem Lehrer darüber gesprochen und habe ihm gesagt, ja, ist doch auffällig, im ganzen Biologieunterricht wird niemals von Gewissen gesprochen. Also ich meine, was hat das Thema Gewissen im Biounterricht zu suchen?
Genau.
Überhaupt nichts. Mhm. Und genau an der Stelle appelliert man an das Gewissen, um irgendeine ideologische Botschaft rüberzubringen an die Kinder. Also es ist schon auffällig, was da so mitschwingt auch. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass gerade im Sexualkundeunterricht oft die Kinder gefragt werden, welche Themen sie denn gerne ansprechen wollen. Und dann kommen dann von manchen Kindern schon ganz ordentlich heftige Sachen, und die anderen, die sitzen dann dabei und müssen dann, wenn der Lehrer das einfach sagt, ja, die Kinder wollten es ja. Ich meine, man delegiert ja die Verantwortung dann gerne als Erwachsen auch wieder an die Kinder zurück und sagt, die Kinder wollten es, das wollten vielleicht 2 oder 3, und die anderen 25 sind dazu verdonnert, das mit anzuhören.
Genau. Ich glaube, darauf muss man die Lehrer auch ansprechen, zu sagen, schauen Sie, die Frage ist, jetzt macht man den Unterricht für die Kinder, die schon geschädigt sind, oder macht man den Unterricht für alle Kinder? Dann muss das auch so sein, dass Kinder eben, die noch geschützt werden von ihren Eltern, was ja sehr begrüßenswert ist, dass die da nicht dann eben auch schon sexualisiert werden. Also der Schulunterricht soll sich eigentlich am gesunden Kind orientieren und nicht am Kind, das schon Pornos gesehen hat. Weil es kann nicht sein, dass quasi, wenn wir kranke Kinder haben, wir jetzt alles dafür machen, dass alle Kinder danach krank sind. Und da muss man Lehrer darauf sensibilisieren, sagen, das wollen wir nicht. Wir in anderen Fächern fragen wir auch nicht einfach die Schüler, was sie lernen wollen, und den Rest bringen wir nicht. Also das kann nicht sein, dass da die Kinder den Unterricht bestimmen, sondern es geht darum, was ist angemessen. Wir müssen unsere Kinder auch schützen vor übergriffigen Fragen. Also manche Kinder sagen, was ich hier gefragt wurde, auch über meine Eltern, über unsere Familienkultur, das geht die außenstehenden Leute gar nichts an. Also die Schule darf sich da auch nicht in die Familie reindrängen, dass wir hier auch einfach klar sagen, was uns wichtig ist. Weil es ist wichtig, dass wir signalisieren, wir schauen hin, was hier passiert. Es ist nicht so, dass man einfach alles machen kann und niemand merkt das. Und allein das wird etwas auslösen, dass die Lehrer wissen, ah, da hat es Eltern, die sind achtsam, die schlucken auch nicht alles. Oder dass auch die Sexualpädagogen wissen, hier wird hingeschaut, und wenn wir was machen, was übergriffig ist, dann gibt das Stunk, dann gibt das Ärger. Damit kann man viel bewegen. Ich habe einen Brief entworfen, den man gut als Gesprächsgrundlage für Lehrer oder also für Gespräche mit Lehrern oder auch für Gespräche mit der Schulleitung verwenden kann. Ich habe Ihnen den geschickt. Den können Hörerinnen und Hörer gerne auch verwenden als Grundlage für ihre Gespräche, als Argumentarium. Wir haben ja oft einfach auch Angst, ein Gespräch zu führen, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Deshalb habe ich diesen Brief entworfen, um Gesprächshilfen zu geben. Und daneben gibt es auch dieses Blatt, wie kann man sich auch in der Öffentlichkeit noch besser wehren. Da hat ein PR-Berater gesagt, ja schaut mal, das kann doch nicht sein, was hier mit den Kindern gemacht wird. Ihr müsst euch einfach auch aktiver wehren. Er hat auch eine Strafanzeigevorlage quasi verfasst, und er sagt, man kann in Deutschland als außenstehende Person eine Strafanzeige einreichen. Und es ist wichtig, dass man das macht. Also manchmal ist es ja schwierig als Eltern jetzt eine Strafanzeige einzureichen, weil man Angst hat, dass das dann auf das Kind zurückfällt. Aber es kann auch jemand aus unserem Bekanntenkreis quasi anonym eine Strafanzeige einreichen und sagen, ich habe gehört, dass in Schule sowieso das und das passiert ist. Ich bin damit nicht einverstanden, ich reiche Strafanzeige ein. Und das bewegt durchaus etwas. Und wenn es nur bewegt, dass mal nachgefragt wird, zum Beispiel von Seiten der Polizei, und Schulen merken, wir können nicht alles machen. Eltern schlucken nicht alles, wir dürfen mit Kindern nicht einfach alles machen, was uns gerade richtig erscheint.
Die Kehrseite der Medaille kann ja sein, dass die Kinder das gar nicht so besonders angenehm finden, wenn die Eltern sich in dem Thema so massiv einschalten. Mhm. Also wenn man dann, wenn sie dann erfahren von, also Kinder erfahren durchaus, worüber an Elternabenden gesprochen wird. Also mein Sohn weiß immer ganz genau, was ich am Elternabend gesagt habe. Ja. Und ihm ist das durchaus nicht immer ganz angenehm, wenn ich über solche Themen dann spreche und dann die Einzige bin oder vielleicht wir zu zweit sind und dann heißt es hinterher, deine Mutter hat über das Thema und das ist ihm dann auch wieder peinlich. Also es ist manchmal gar nicht so einfach, da einen guten Weg zu finden, der auch dann das Kind nicht in Mitleidenschaft zieht.
Ja, super. Ist sicher eben, wenn wir uns Verbündete suchen, wenn man an einen Elternabend zu zweit, zu dritt, zu viert geht, wo man sich einig ist, was man will, da kann man recht viel bewegen, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und dann muss man schon rausfinden, eben wie viel davon mache ich trotzdem. Ich habe eine Bekannte, die sich da gewehrt hat und das hat dann wirklich dazu geführt, dass die ganze Schule jetzt auf andere Bücher, auf ein anderes Lehrmittel umgestiegen ist. Aber sie hatte dann auch zuerst gesagt, ja, du, soll ich das machen? Hat auch ihren Sohn gefragt, soll ich das machen? Und er hat dann aber auch gesagt, Mama, ich danke dir, dass du dich so einsetzt. Also es ist ein bisschen beides. Es ist manchmal ein bisschen peinlich. Andererseits, wenn die Kids spüren, wir machen das nicht, weil wir daran Spaß haben, sondern weil uns Kinder wirklich ein Anliegen sind, nicht nur unsere eigenen, sondern vielleicht gerade auch andere Kinder, die eben zu Hause gar nichts Gutes hören zum Thema. Dass wir sie da auch ein Stück weit gewinnen können, dann halt manchmal vielleicht auch diesen Preis zu bezahlen. Man muss das ein bisschen abschätzen. Eben deshalb ist ja dann auch die Idee gekommen, dass auch Außenstehende etwas tun könnten, wo dann eben nicht immer klar ist, wer hat jetzt diese Meldung gemacht, wo nicht ein Zusammenhang jetzt zu unserem Kind zum Beispiel hergestellt werden kann. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, wo sich viel Courage, wo diese Bereitschaft, sich auch wieder zu outen, glaube ich, einfach gefragt ist. Da müssen wir so ein bisschen einen weiten Weg suchen.
Gucken wir vielleicht zum Ende der Sendung nochmal so aufs Gesamte. Das waren jetzt eben speziell, wie reagieren wir auf das Thema in der Schule? Sie haben einiges gesagt dazu, wie können wir mit den Kindern ins Gespräch kommen? Aber ich halte doch fest, dass die Basis ist eigentlich das, worauf alles steht, auch beim Thema Sexualkunde ist oder Sexualaufklärung, sprechen über Sexualität, ist die gute Familienkultur. Wie würden Sie denn eine gute Kultur, in der das Thema entspannt angegangen werden kann, umreißen? Frau Lehmann.
Ja, ich glaube, es ist eine Kultur, wo wir die Beziehung suchen, wo wir vieles miteinander tun. Dazu gehört auch Spielen, Freizeitgestaltung, gemeinsame Urlaube, um dieses Miteinander zu stärken, eine gute Familienkultur. Da gibt es viel Freiheit und es gibt halt gebende Grenzen, wo diese nötig sind. Kinder sollen uns als Lebensförderer erleben, nicht als Menschen, die einfach per se alles verbieten. Da gehört dazu, dass wir uns überlegen, wo sagen wir Nein und wo lassen wir Kindern auch Freiheit. Dann werden sie auch offener sein, uns zuzuhören, wenn sie wirklich erleben, ja, meine Mama, wenn die etwas sagt, dann geht es um etwas Wichtiges und nicht einfach darum, ja, dass man jetzt das und das tun muss, damit zum Beispiel die Nachbarn finden, dass wir eine gute Familie sind. Also dass es uns nicht darum geht, einfach nach außen ein gutes Bild abzugeben, sondern dass wir ehrlich sind, offen, transparent, auch Dinge ehrlich ansprechen, zu Fehlern stehen können. Das macht uns glaubwürdig für unsere Kinder und Glaubwürdigkeit ist etwas ganz Wichtiges. Dass wir auch unsere eigene Geschichte anschauen, auch mit Sexualität, dass wir da auch manchmal Dinge aufarbeiten. Wenn Dinge nicht gut gelaufen sind, dass wir die vielleicht mit jemandem besprechen, dass wir, wo wir uns schuldig fühlen, auch Vergebung suchen und in Anspruch nehmen, weil alle diese Dinge, die wir für uns selber tun, wo wir unsere eigene Geschichte als Eltern anschauen und klären, die schaffen diese gute Basis. Dass ich anschaue als Mama, ja, bin ich denn gerne eine Frau? Kann ich mich in meinem Frausein annehmen? Kann ich auch meine Kinder in ihrem Geschlecht annehmen? Wenn ich merke zum Beispiel, ich habe Probleme mit meinen Söhnen, weil ich schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht habe, dann ist das wichtig, dass ich das bearbeite, weil das so viel Einfluss auf die Kinder hat. Also da, wo wir als Eltern ehrlich hinschauen, bei uns selber anschauen, wie gehen wir denn selber mit unserem Körper um, mit der Sexualität, unternehmen wir etwas, wenn wir merken, dass wir da vielleicht auch Schwierigkeiten haben, auch als Paar. Das ist ja nicht immer einfach und das ist auch nicht das Problem. Kinder sollen bei uns auch lernen, wie man Herausforderungen anpackt, dass wir in Beratung gehen, wenn wir irgendwo anstehen, dass wir uns Hilfe suchen, als Eltern Hilfe annehmen. Dann kommen Kinder auch in diesen guten Prozess hinein, zu merken, man kann lernen, man bekommt Hilfe. Und meine Eltern, wenn die Fragen haben, dann gehen sie zu vertrauenswürdigen Personen. Und das ermutigt die Kinder, das dann eben auch zu tun und zu uns zu kommen oder zu vertrauenswürdigen Erwachsenen, auch in unserem Bekanntenkreis, die ja mithelfen, Kinder zu erziehen. Also zu einer gesunden Familienkultur gehören auch Freunde, gehören vielleicht Großeltern und so weiter, also Menschen, die mithelfen, Kinder auch positiv zu prägen, eine Kirche, ein gutes Umfeld, gute Freizeitbeschäftigungen, wo die Kinder dann auch mit anderen zusammenkommen, die gleichen Werte vertreten. Weil das ist auch sehr, sehr stärkend, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und nicht als Familie so allein unser Ding drehen. Eben Eltern, die gesprächsbereit sind, die machen das. Das ist schon die halbe Miete.
Vielleicht können wir noch mal die Bücher kurz nennen, die so in, da sind ein paar Titel in der Sendung gefallen. Sie können das dann auch beim Hörerservice erfragen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber da sind zum einen Power Girls und starke Kerle, also Unterrichtseinheiten, Sexualkunde für alle, die Schulen auch gerne etwas vorlegen möchten oder mit ihren Kindern anhand von Leitfäden über das Thema Sexualität sprechen möchten. Dann gibt es noch verschiedene Bücher, Rakete Startklar ist genannt worden, Power Girls für Mädchen, Rakete Startklar für Jungs. Ute Horn hat ein Buch geschrieben, Baustelle Erste Liebe. Für Ute Buth gibt es das Buch Mädelskram und Teenstar ist auch eine Adresse für gutes Material. Also Sie werden fündig, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie zum Beispiel bei www.horeb.org ins Programm von Schauen von heute bei der Sendung auf dem Infofeld sind einige Titel hinterlegt oder Sie rufen im Hörerservice an unter 08328 921 110. Da hilft man Ihnen gerne auch weiter mit Tipps 08328 921 110. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Frau Lehmann, für diese Stunde zu einem ganz wichtigen Thema für unsere Kinder, weil es doch so eng mit der Persönlichkeitsbildung zu tun hat. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Lehmann, für diese Sendung. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören. Geben Sie diese Sendung gerne auch weiter als Tipp an Eltern, die Kinder haben. Sie können unter www.horeb.org im Podcast die Sendung auch in Kürze zum Nachhören runterladen einfach oder im Internet nachhören. Also unter www.horeb.org im Podcast ist diese Sendung ganz einfach zu hören. Empfehlen Sie sie gerne weiter. Alles Gute und einen gesegneten Tag noch wünscht Ihnen Gabi Fröhlich.